Lumilounge. Licht neu gedacht. Der Podcast der Lumitech Group.
Herzlich willkommen zurück in der Lumilounge, dem Podcast der Lumitech Group. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Gast heute ist Dr. Stefan Tasch, CEO und Gründer von Lumitech. Stefan, schön, dass du heute in der Lumilounge bist.
Ja, danke Peter für die Premiere.
Stefan, wir starten heute wie immer ganz persönlich. Wie hat dein Weg in die Welt des Lichts eigentlich begonnen?
Ja, das geht doch schon einige, liegt schon einige Zeit zurück. Also nach der Schule habe ich Physik studiert.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ja. War das immer schon dein Ziel? Du hast ja technische Physik studiert oder wie bist du auf diesen Studienzweig gekommen?
Also ich glaube, wenige haben schon immer das Ziel vor Augen gehabt, technische Physik zu studieren. Das hat sich im Laufe der Schule herauskristallisiert, dass Technik mich interessiert. Und die Entscheidung zwischen Chemie und Physik ist eigentlich ganz obskur gefallen. Wir sind nämlich gemeinsam mit einem guten Freund, den du kennst, den Herrn Korl, auf die Uni gegangen. Und ich habe mir die Chemie angeschaut und die Physik. Und an diesem Tag ist ein großer Unfall in dem Chemiegebäude passiert. Also eine Explosion von organischem Material, sodass erstens wirklich sehr viel Verkehr war auf der Uni, aber zweitens ein unglaublich schlechter Geruch. Und da habe ich mir gedacht, da studiere ich sicher nicht. Und das hat vielleicht den Ausschlag dann für die Physik gegeben.
Sehr gut. Kluge Entscheidung. Ja. Ja, also wie war es dann mit der Anfangszeit der Lumitech? Du hast technische Physik studiert an der TU in Graz.
Ja.
Und war dort eigentlich das Thema Licht oder LED grundsätzlich ein Thema? Oder wie bist du auf diesen Zweig sozusagen gekommen?
Ja, also ich habe dann Diplomarbeit gemacht bei dem Professor Leising, Institut für Festkörperphysik. Und an diesem Institut war Lichttechnik schon ein langes Thema, traditionelles Thema. Speziell allerdings auch die Forschung an organischen Leuchtdioden. Das heißt, in Graz ist die erste blaue Polymer-Leuchtdiode entwickelt worden, 1992. Und ich habe gestartet 1995 mit meiner Diplomarbeit. Also es war da das Glück, an einem Institut tätig sein zu dürfen, das auf diesem Gebiet weltführend war. Und da habe ich auch mein Diplomarbeit natürlich jetzt nicht mehr auf diesem Blauen gemacht, sondern eigentlich dann auf der Thematik speziell, wie kannst andere Lichtfarben basierend auf diesem blauen Licht sehr gut einstellen. Und habe dann gemeinsam mit der Forschungsgruppe natürlich, dann haben wir dann Themen mit RGB bereits entwickelt, dass du also für Displayaufbereitung auch machen kannst. Haben auch einige sehr tolle Artikel gemeinsam gemacht auf der Uni, auch Titelblätter von Magazinen. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit. Und die Forschungsgruppe nur auf dieser Polymerdiodengeschichte waren fast 20 Kollegen und Kolleginnen.
Okay.
Also wir waren da, glaube ich, weltweit bei den Top 3 Instituten, neben einem Institut aus Cambridge. Und das zweite war in Santa Barbara. Würde ich sagen, waren wir unter den Top 3.
Okay, das heißt, das ging es damals um diese sogenannte OLED-Technologie, stimmt das?
Genau, also damals war die OLED, die ja heute gang und gängig überall eingesetzt wird, speziell in allen kleinen Displays. Vom Fernseher ist sie ein bisschen wieder weggegangen, das war zeitlang auch sehr aktuell. Mittlerweile alle kleinen Displays bessere Qualität haben OLEDs, aber damals war das noch nicht so. Ne? Die Technologie hat es noch gar nicht gegeben. Speziell was das Blaue betrifft und von dem ausgehend die Stabilität. Und da haben wir eigentlich sehr viele Entwicklungen auch gemacht, die hoffentlich auch einen Beitrag geleistet haben, dass heute die Technologie so ist, wie sie ist.
Und wie ist es dann zur Gründung der Firma Lumitech gekommen? Quasi als Spin-off von der TU in Graz, oder?
Parallel zu dieser organischen LED hat sich ja auch, also organisch hat sich auch die anorganische LED entwickelt. Und zwar hat es gestartet 92, 93 mit den ersten hocheffizienten blauen LEDs, also eigentlich fast gar nicht so weit zeitgleich entfernt. Und das war dann mit dem Galliumnitrid, das war eigentlich das neue Material, das war jetzt durch das Siliziumcarbid gegeben, das waren auch blaue LEDs, nur mit sehr moderater Effizienz. Und diese Galliumnitrid haben dann erlaubt, die Effizienz deutlich höher zu schrauben, sodass dann auch, auch der Blickwinkel klar war, das kann nochmal in die Allgemeinbeleuchtung gehen. Und das haben wir schon parallel auch mitgemacht. Natürlich, wenn du jetzt auf der organischen Seite forschst, schaust du auch die anorganische stetig an. Und haben aber dann gesehen, das Organische wird länger dauern. Also, dass du jetzt die organischen Materialien in den Markt bringst, da brauchst du erst einmal sehr viel Equipment, das noch gar nicht gegeben hat, und noch längere Entwicklungszeiten. Also, dass auf der Uni mal was funktioniert, heißt noch lange, dass du das auch kommerziell produzieren und verkaufen kannst. Das heißt, da haben wir schon gesehen, da sind die Trauben sehr hoch. Allerdings das Know-how, das wir gewonnen haben über die organischen, waren dann sehr interessant, weil es genau um das Thema Farbkonversion gegangen ist. Das heißt, alles, was wir gemacht haben für die organische, war eigentlich dann für die anorganische super interessant, weil wir diese Kompetenz des Spectral Engineerings, welche Leuchtstoffe was ergeben, eigentlich ganz gut beherrscht haben. Und das war auch der Einstieg dann in das Thema mit der blauen LED, dass wir uns da sehr stark gleich beschäftigt haben mit dem Thema Farbkonversion. Wiederum, das Thema war da so gegeben, dass es nur eine Phosphorklasse zu dem Zeitpunkt gegeben hat, mit der man effizientes Weißlicht herstellen konnte. Das ist ungefähr so 95 passiert. Da hat es zwei Patente gegeben, eines von Osram und eines von Nichia. Die waren die ersten auf dem Gebiet. Und die haben diese bekannten, jeder, was älter ist, kennt ihn auch, das waren diese 5 mm LEDs, also das ist so ein Epoxy-Körper, der dann nach außen blau, nach innen blau gestrahlt und außen gelb. Und das gesamtheitlich betrachtet hätte fast weißes Licht ergeben, wenn man es etwas humorvoll betrachtet. Allerdings war das bedingt durch den Phosphor, das war ein Yak-Phosphor, der auch von diesen beiden Firmen übrigens patentiert war. Erste Patent allerdings von der Firma Nichia. Eigentlich einst wahrscheinlich das beste Patent im ganzen Umfeld der LED, würde ich sagen, die Historie der LED. Und der war sehr limitiert, was den Bereich der Farbeinstellung betrifft, weil halt der eine gewisse Emissionswellenlänge hat und mit dem Blauen gemeinsam kann man halt dann noch nur gewisse Weißtöne einstellen. Und das war so aus bei ca. 5000 Kelvin, also 6,5 war super, 5000 ist noch gegangen, alles drunter nicht. Also alles, was du eigentlich für die normale Beleuchtung brauchst. Und deswegen haben wir uns dann intensiv mit dem Thema Farbkonversion beschäftigt, mit neuen Phosphormaterialien, weil ich schon ziemlich klar war, mit der Jagdklasse kommst du nicht mehr sehr viel weiter. Und haben dann gestartet Entwicklungen mit Firmen aus Deutschland, mit dem Leuchtstoffwerk Breitungen und mit der Litec GmbH aus Greifswald, dass wir gemeinsam auch schon mit Toyota Gozo damals entwickelt haben, eigene Phosphore basierend auf Silikatphosphoren, die man schon teilweise eingesetzt hat in Leuchtstofflampen und auch jetzt speziell auf die Anwendung für LED, was Haltbarkeit, Temperaturstabilität betrifft, optimiert haben. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, das war dann so 1999, also schon 4 Jahre eigentlich nach dieser Jagdgeschichte, einen eigenen Phosphor zu haben, mit dem wir aber auch sehr gutes, warmes, weißes Licht herstellen konnten. Das heißt, wir sind darunter bereits gekommen bis unter 3000 Kelvin, was eigentlich aus meines Wissens heraus dann tatsächlich die erste warmweiße LED dargestellt hat, wenn auch diese sehr schlechte Effizienz aufgewiesen hat, weil die ersten haben damals gehabt 6 bis 8 Lumen pro Watt. Das war für uns damals schon so viel. Wenn man heute das betrachtet, sagt man, es war nichts.
Mhm. Mhm. Genau, und ihr habt euch dann entschlossen, das in einer eigenen Firma auszugründen, oder?
Genau, aufgrund dieser sozusagen positiven Erfahrung auf dieser Thematik und aufgrund gewissens Interesses von der Industrie haben wir uns entschlossen, eine eigene Firma zu gründen, die sich speziell mit der Weiterentwicklung dieser Thematik beschäftigt, aber auch versucht, weil du musst dich ja auch finanzieren, das heißt, wir haben die Firma auch ohne Fremdkapital gegründet, sozusagen nur mit dem, was in der eigenen Tasche gesteckt ist, und das war nicht sehr viel. Musst du auch schauen, dass die Firma finanziert. Und das haben wir versucht, über Forschungsaufträge zu machen, auch in anderen Bereichen, um eigentlich unsere eigenen Entwicklungen, was die LED betrifft, weiterzutreiben. Und haben in verschiedensten Richtungen auch verschiedenen Firmen, Industriefirmen, Entwicklungsdienstleistungen angeboten. Das war eine sehr spannende Zeit, weil das natürlich in unterschiedlichste Bereiche gegangen ist. Von der Holzverbrennung über Sicherheitsmerkmale. Übrigens, da haben wir ein Sicherheitsmerkmal entwickelt, das heute auch im Euro drin ist, auf das sind wir sehr stolz. Hätte eigentlich 2000, haben wir das entwickelt, der Plan war, dass es 2002 in den Euro kommt, gekommen ist es 2020, glaube ich, oder so rum, also hat doch etwas gedauert. Also auf jeden Fall zu lange, um eine Firma drauf aufzubauen. Und in verschiedenen Bereichen über Widerstandspasten, Viskas-Wachstum mit Silizium, also sehr, sehr breit gefächert und haben es auch, da bin ich auch sehr stolz drauf, eigentlich haben wir fast alle Aufträge auch erfolgreich abgewickelt, obwohl es nicht unsere Kerndisziplin war, aber doch mit diesem Know-how, was du halt in der Physik da auch gewonnen hast, dass du ein tiefes technisches Know-how hast, natürlich auch mit einem Zugang zu einem entsprechenden Labor, kommt man auch sehr komplizierte Themen anderer Materie, die uns jetzt nicht so nahe stand, sehr gut lösen.
Super spannend. Gab es eigentlich in der Gründungsphase einen Moment, der besonders prägend war oder vielleicht sogar kritisch in den ersten Jahren?
Also in dieser Phase ist alles kritisch, weil du denkst ja nicht jetzt auf ein großes Budget Jahre hinaus, sondern du schaust einmal, dass du Auftrag für Auftrag vernünftig abwickelst und Auftrag für Auftrag vernünftig akquirierst. Was wir aber schon immer gesehen haben, das war uns schon bewusst, dass diese LED mit dieser Möglichkeit der Farbeinstellung, also nicht nur die weiß natürlich, sondern speziell rot war, damals auch schon relativ gut, auch der Farbe, der Langlebigkeit, dass das ein Thema wird, das war natürlich klar. Es hat damals noch nicht diese großen Studien gegeben wie heute, oder wenn es gegeben hätte, bin mir nicht sicher, ob man es gefunden hätte, weil das Internet so weit ausgebaut war. Auf jeden Fall hast du eher auf dich selber da schauen müssen und das, was du glaubst, und da war uns schon klar, dass das Thema kommen wird. Also auch wenn du sagst, okay, finanziell musst du immer schauen, dass du up to date bleibst und dass halt das Geld reinkommt, dass man so mehr reinkommt als rausgeht, ne? Das ist immer die Prämisse von einem Startup. Das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ab dem ersten Jahr immer Gewinne geschrieben. In der ganzen Geschichte, seit die Geschäftsführer, haben wir, glaube ich, jedes Jahr Gewinne geschrieben. Also wir haben das in den letzten Jahren ganz gut geschafft, das auch rüberzubringen. Aber es ist natürlich am Anfang alles unsicher und alles, also ich glaube, das ist vielleicht auch etwas Interessantes als Unternehmer, wenn man so ein bisschen eine Spur paranoid ist, ist das kein Nachteil, weil du musst immer Angst haben, dass morgen alles weg ist. Und du musst heute schon Dinge machen, damit das, falls das wegfällt, schon was Neues da ist. Das war sozusagen immer ein Antrieb, dass man immer versucht, einen Schritt schneller zu sein für das, was möglicherweise auch negativ passieren könnte. Mhm.
Trotzdem muss sozusagen der Mut überwiegen und nicht die Angst, aber halt sozusagen dieser Blick zu schauen, wo könnten kritische Punkte sein und dass man die entsprechend umschifft oder halt mit anderen Richtungen ausgleicht.
In dem Alter ist man natürlich auch leichtsinnig. Das heißt, wenn du jung bist, hast du noch den Vorteil, du bist ja bei vielen Themen auch relativ unbedarft und du nimmst Dinge jetzt nicht so auf die schwere Schulter. Das können wir jetzt beidseitig betrachten, aber ich glaube, ohne einen gewissen Leichtsinn, und das, damit meine ich jetzt das nicht negativ, sondern du sagst, okay, ich gehe halt ohne Schwere auf ein Thema los und sehe die positive Seite und glaube auch daran, dass ich es umsetzen kann, das steigert natürlich deutlich die Chancen. Ist natürlich immer leicht in etwas jüngeren Alter als in einem höheren Alter. Und man sieht ja auch ein gutes Beispiel in Österreich mit dem Didi Matischitz. Der hatte dann auch in höherem Alter eine große Portion Leichtsinn gehabt, um sowas dann umzusetzen, was er umgesetzt hat.
Sehr interessant. Du hast jetzt eben schon auch die Herausforderungen beschrieben in den ersten Jahren, auch dass es zu Beginn eher Forschungsaufträge waren. Es ist ja dann aber schon auch in Richtung Produkte und Lösungen gegangen mit der Zeit. Das heißt, der Zeitpunkt war offenbar, habt ihr gespürt, dass der richtig war. Aber ich denke mal, die Kunst ist ja auch, dass man auf der einen Seite dieses tiefe technologische Verständnis hat, aber gleichzeitig auch Geschäftssinn und Kaufmann sein muss, weil eben jede Firma, ob Startup oder längerfristiges Unternehmen, also schon länger am Markt, muss überleben. Wie war das für dich? War das für dich ein Spagat zwischen dieser Technik und den wirtschaftlichen Komponenten?
Na gut, natürlich, als Techniker bist, hast du eigentlich jetzt da keine sehr gute ökonomische Schulung, das ist ganz klar. Aber du kannst mit Zahlen umgehen und Zahlen verstehen. Und natürlich, das muss man dann auf die Reihe bringen. Also ist mir eigentlich nicht sehr schwer gefallen und ich sehe es auch nicht als so schwer an. Das Grundprinzip, was ich vorher gesagt habe, du musst halt aufpassen, was du einnimmst und aufpassen, und noch mehr aufpassen, was du ausgibst. Wir haben schon Glück gehabt, dass wir natürlich die Firma gegründet haben, genau zu einem Zeitpunkt, wo ein Technologiewechsel stattfindet. Und das ist ja auch, wenn man halt die verschiedenen Geschichten betrachtet, nicht? Ohne Glück, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist, ist es halt ja, immer sehr schwierig, was zu erreichen. In dem Fall haben wir halt eine einmalige Chance gehabt, in einer Thematik tätig sein zu dürfen, die gerade auch entwicklungstechnisch noch nicht so weit war, wo wir auch unsere Kompetenz einbringen konnten, um auch einen Technologiewandel mit zu gestalten. Also wir haben es teilweise mit Patenten auch ganz gut geschafft, wo wir, also dieses eine Patent, das wir dann mit den Kollegen dann auch angemeldet hatten, würde ich behaupten, ist das zweiterfolgreichste Patent in der Geschichte der LED. Es hatte, glaube ich, fast über 120 Lizenznehmer gehabt, mit allen Firmen, also alle großen Elektronikfirmen, die man so kennt, von denen sind faktisch alle Lizenznehmer geworden. Mhm. Weil in alle Displays, also die Technologie hat sich eigentlich dann weniger in der Allgemeinbeleuchtung durchgesetzt, aber vielmehr in der Displaybeleuchtung. Und die Displays haben ja wenn es keine OLED sind, haben sie anorganische LEDs drin, entweder auf der Seite mit der Seiteneinspeisung oder mittlerweile kombiniert Seiteneinspeisung und auch Backlighting, die man halt dann ansteuern kann. Und dies, da ist dieser Silikatphosphor Standard und die Displays wurden angepasst an diesen Phosphor. Weil es geht ja darum, ein LCD-Display macht ja nur mit Absorption das Licht, ne? Und die Absorptionsmaterialien für LCD wurden angepasst an diesen Silikatphosphor. Das heißt, der war eigentlich die Benchmark in der ganzen Display-Beleuchtung. Mhm.
Ja, du hast ja gesagt, man muss Glück haben und auch, dass sich Chancen bieten, aber natürlich muss man die Chancen auch nutzen. Das heißt, man muss was tun dafür. Patente kommen auch nicht von irgendwo her. Das heißt, man braucht tiefes Verständnis und auch eine entsprechende Ausdauer, um sich das so weit so genau anzusehen, dass es dann patentfähig und würdig ist. Jetzt würde ich sagen, Lumitech steht bekanntlich heute für hochwertige LED-Technologie und Innovationskraft. Das, glaube ich, zieht sich durch. Hat man auch bei dir, bei deinen Ausführungen bis jetzt schon gehört. Aber was war von Anfang an deine Kernidee oder dein Anspruch an das Unternehmen? Gibt es da was sich durchzieht, so als Hauptidee?
Ja, das ist sehr interessant, die Frage, weil im Laufe des Unternehmens entwickelt sich ein Unternehmen oftmals gewollt, oftmals auch in einer gewissen Art und Weise zufällig und man überlegt gewisse Dinge nicht immer oder hinterfragt sie vielleicht auch zu wenig. Auf jeden Fall sind wir da in so einer Phase gekommen, das war so schon viel später, 2018 herum, wo man gesagt hat, ja, in welche Richtung geht's, wie können wir da weiter vorgehen? Und da war jetzt eine ganz interessante Anekdote auch, da bin ich mit dem Nico, meinem Sohn, den du vielleicht schon mal gesehen hast, zusammengestanden und er war ja damals erst 17 oder 18 Jahre und da habe ich gefragt, ja, was steht die Firma eigentlich, wie geht sie weiter, wohin soll sie sich entwickeln? Und dann sind wir aus dem Gespräch heraus auf diesen Slogan Your Lighting Solution gekommen und das trifft es eigentlich sehr gut, weil das trifft genau das, was wir von Anfang an gemacht haben. Das heißt, wir haben mit Kunden sehr intensiv zusammengearbeitet, zunächst mehr aus der Industrie, später dann sehr viel in der Beleuchtungstechnik oder beleuchtungsfirmenmäßig und versucht, deren Probleme zu analysieren und eine Lösung zu bringen und auch ein Produkt zu liefern, das deren Bedürfnisse stillt und deren Marktakzeptanz erhöht. Eigentlich haben wir das immer gemacht und dieser Slogan hat es dann sehr gut wieder zum Vorschein gebracht, was eigentlich die DNA der Firma ist und was sie heute noch ist. Das heißt, dieses ganze Thema Kunde im Mittelpunkt für den Kunden entwickeln, doch eine hohe Kompetenz haben, machen wir auch. Wir geben ja auch sehr viel für Forschung und Entwicklung auch noch heute aus. Wir investieren ja da, damit wir gute Mitarbeiter hier oder Mitarbeiterinnen hier zu haben, die auch wirklich ihre Materie verstehen und dann gemeinsam mit dem Kunden etwas Tolles, Neues, Innovatives, Marktfähiges zu entwickeln. Also ich glaube, das war dann ein sehr wichtiger Schritt für uns, dass wir dann uns das nochmal auf die Fahnen geheftet haben und auch, glaube ich, nach 2018 einen schönen Erfolg wieder am Markt, einen weiteren Schritt setzen konnten.
Mhm. Also es hat sich praktisch schon durchgezogen, bevor der Slogan da war, dass es um Lighting Solution geht, um auch durchaus Speziallösungen, Spezialanwendungen. Wie hat sich denn, du hast ja vorhin schon beschrieben, wie der Stand dieser LED-Technologie war in den 90er Jahren war, wie hat sich denn aus deiner Sicht die LED-Technologie seit der Gründung verändert? Und wie hat sich parallel dazu die Lumitech als Unternehmen weiterentwickelt?
Also die Technologie hat sich nicht dramatisch verändert. Also es waren zunächst nur ganz wenige Firmen, die die technologische Kompetenz hatten, LEDs in einer hohen Effizienz herzustellen. Und es hat gedauert bis 2010, 12, einige Jahre, dass die sozusagen den Markt dominiert hatten. Dann ist aber auch was Spannendes passiert. Es hat dann ist ein Commodity geworden. Das heißt, mehr und mehr Firmen konnten das herstellen, speziell aus China. Und dadurch ist der Preis natürlich runtergegangen. Aber auch diese Alleinstellungsmerkmale vieler Firmen, die vorher den Markt dominiert hatten, gingen wieder verloren. Das heißt, was ich gesehen habe in dieser Zeit, ist, dass Firmen groß wurden, aber auch viele Firmen wieder verschwunden sind. Ich habe gesehen, dass Firmen, die etabliert waren in der alten Beleuchtungstechnik, auch verschwunden sind. Aber Firmen, die auch in der alten sind, sehr gut in die neue transferiert. Also es hat sich ein dramatischer Wandel ergeben. Wir waren ja gemeinsam jetzt auch vor einigen Wochen auf der Light in Building. Wir sehen, dass dieser Wandel noch lange nicht abgeschlossen ist, dass der weitergeht, dass diese Billigprodukte nach und nach mehr werden, dass anders heißt, der Bedarf nach High-End-Produkten da ist und vielleicht sogar größer wird, aber das natürlich nicht für jeden leicht ist, diese ganze Wechsel, der noch weiter stattfindet, mitzugehen und sich dadurch sicherlich leider auch in den nächsten Jahren noch Änderungen in der Lichtbranche geben werden. Das heißt, diese Änderung ist noch nicht abgeschlossen.
Du hast ja schon gesagt, dieser Wechsel in der Technologie von herkömmlichem Leuchtmittel auf LED in der Allgemeinbeleuchtung war zum Beispiel auch so ein Thema im Verlauf der Lumitech-Geschichte, den du miterlebt hast. Gibt es auch noch andere technologische Meilensteine, bei denen du gespürt hast, jetzt beginnt ein neues Kapitel? Gab es die oder gibt es vielleicht auch aktuell?
Ich glaube, Peter, du weißt schon, was du jetzt hin willst. Ja, die gibt es. Auch in der LED-Technologie gibt es jetzt ein Synonym des Falles, der schon stattgefunden hatte mit dem Wechsel von Lampen auf LED-Technologie. Basiert jetzt gerade wieder von Lampen auf LED-Technologie, aber in einem anderen Wellenlängenbereich, also nicht mehr Licht, sondern eigentlich im Bereich der Strahlung. Alles, was Richtung UV geht, da kommt gerade eine sehr interessante Technologie, wo man auch noch bei sehr geringen Effizienzen liegt, ungefähr bei diesen 8 Milliwatt optisch zu Milliwatt elektrisch, also ungefähr ähnlich schlecht sozusagen wie die LED damals war, also zu Beginn war. Und da passieren auch Schritte, die sehr stark eine Änderung bewirken werden, neue Anwendungen rauskommen werden, die vieles im Bereich Gesundheit und Hygiene verändern werden.
Kommen wir zur Gegenwart. Heute ist die Lumitech eine Unternehmensgruppe mit mehreren Tochterfirmen. War es von Beginn an dein Ziel, eine Gruppe aufzubauen oder hat sich das organisch entwickelt?
Also dieses Ziel hat es so nicht gegeben. Das hat sich einfach wirklich ergeben. Die verschiedenen Bereiche ist es oft besser, unterschiedlich zu führen und auch die eigenen Einheiten dann umzusetzen und kleinere Einheiten mit einem dedizierten Personal, die sich genau nur um diese Thematik oder hauptsächlich um die Thematik kümmern. Und das versuchen wir auch so in der Firma. Wir haben jetzt ja auch eine neue BU-Struktur, wo man nicht nur mit externen Firmen, sondern auch in der Firma die Bereiche besser strukturiert haben und den Versuch haben, also das Team entlang der ganzen Wertschöpfungskette zusammenzubringen und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Also dass die Entwicklung mit dem Einkauf, mit dem Innendienst, mit dem Vertrieb in einer vertikal orientierten Organisation zusammenarbeitet und immer versteht, was braucht eigentlich der Kunde.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch interessant, als Gründer trägt man ja oft viele Rollen gleichzeitig. Man ist Visionär, Entwickler, Unternehmer. Würdest du sagen, welche Rolle liegt dir persönlich am meisten?
Wir haben ganz zu Beginn, ist auch wieder eine interessante Anekdote. Ich habe dann nach der Gründung der Lumitech haben wir ja auch ein Joint Venture mit Zumtobel gegründet, die Tritonic Optoelectronics, und ich bin dann eine Zeit lang dort als Geschäftsführer tätig gewesen und habe auch dann lernen dürfen, wie Konzerne arbeiten. Ist ja doch eine etwas andere Vorgangsweise. Und eins der ersten Dinge, die wir gemacht haben, war ein sogenanntes Belbin Training. Was habt ihr gesagt?
Nein.
Das ist so mit Fragebogen, und zwar füllst du selber einen Fragebogen aus und auch andere einen Fragebogen beantwortend über dich mit verschiedensten Fragen, wie du dich selber siehst, wie du deine Rollen siehst, deine Stärken, Schwächen etc. Wirklich sehr spannend. Und erstens einmal ist es immer spannend, wie unterschiedlich das Fremd- und das Eigenbild ist. Das ist, glaube ich, auch in der Natur der Sache, dass man sich vielleicht in gewissen Dingen vielleicht besser sieht, als das andere sehen würden. Aber was rausgekommen ist, bei dieser Analyse, es gibt sozusagen den Pionier, den Erfinder und den Pionier. Und das waren die Rollen, die mir zugeordnet wurden. Also eine Erfinderrolle und auch eine Pionierrolle. Das heißt, dass du eine Idee hast und auch die umsetzen kannst, aber nicht die Managerrolle eigentlich. Aha. Das ist bei dieser Studie rausgekommen. Ich mich aber viel mehr in der Managerrolle immer gesehen habe. Also war ich natürlich sehr enttäuscht von diesem Outcome und habe das lange in die Schublade gesperrt. Aber das sind die Themen, die ich vielleicht doch eher meine Stärke sind. Ich sind eher am Anfang einer Technologieentwicklung als zum Beispiel jetzt das Ausrollen einer Bestandstechnologie und das Letzte daraus rauszuholen, vielleicht wirklich die Kosten zu reduzieren oder vielleicht einen Turnaround machen. Das ist, glaube ich, nicht so meine Stärke, die ich mir zuschreiben kann und, glaube ich, die mir andere auch nicht zuschreiben würden.
Ja, vielen Dank für die offenen Worte. Die Lichtbranche steht ja vor großen Herausforderungen. Ganz aktuell auch wiederum Energiepreise, die steigen, das Thema Nachhaltigkeit, auch regulatorische Vorgaben. Wo siehst du denn aktuell die größten Chancen, insbesondere für die Lumitech?
Also wir haben in allen Bereichen dramatisch gute Chancen. Also wir haben ja diese drei Bereiche, die wir intensiv betreiben. Ich fange vielleicht mit der Kideo an, wo wir mit der Pille-Technologie nach wie vor eine unglaubliche Differenzierung haben. Da sind wir gerade dabei, dass wir die Pille-Punkte etwas kleiner gestalten können, sodass wir auch diese Mikrolinsen besser ausnutzen können, Optiken draufgeben, dafür die Lichtrichtung verbessern, Effizienzen erhöhen, weniger Leistung reinstecken, auch das Thema Gesundheit noch besser rausbringen. Es gibt ja mittlerweile mehr und mehr Studien, die zeigen, wie wichtig dynamisches, wie wichtig natürliches Licht ist. Und ich glaube, wir haben tatsächlich die einzige Technologie weltweit, die es ermöglicht, das Tageslicht möglichst naturgetreu nachzustellen. Und da haben wir gesehen, dass die Intensitäten, die wir bisher vorgesehen hatten, eben sehr oft aufgrund von Normen, die es ja der Markt gibt. Also Normen heißt ja nur, dass sich etwas als Standard eingefügt hat und dann normiert wurde, heißt ja nicht immer, dass es das Beste ist. Und da haben wir auch gesehen, dass diese Normen da Werte vorschreiben, die nicht ausreichen, also zumindest zu gewissen Zeitpunkten des Tages nicht ausreichen, um tatsächlich eine entsprechende Aktivierung des Körpers hervorzurufen. Und da kann man mit dieser neuen Technologie, mit Linsen etc., kann man ohne viel mehr Energie auch diese Wirkung erzeugen und damit auch tatsächlich den Stoffwechsel verbessern, vielleicht auch Krankheiten eliminieren oder vor Krankheiten vorbeugen. Das ist so die Richtung, die wir mit der Keteo sehen. Im Industriesegment haben wir schon vorher kurz angesprochen, ganz klar, da kommen viele neue Themen auf uns zu. Das UV ist auch so, dass doch in der Entwicklung noch einiges zu tun ist, dass neue Produkte rauskommen, auch von der Integration neuer Produkte, da gehen wir durchaus hin, dass wir nicht nur Module machen, sondern für gewisse Anwendungen, wo wir nicht in Konkurrenz stehen zu Kunden, auch eigene Zellen, Module, wie auch immer man das nennt, auf den Markt bringt, speziell was auch das Thema Wasserdesinfektion betrifft. Da werden ein paar neue interessante Themen kommen, die hoffentlich auch einen Nutzen für viele Menschen bringen können. Ja, natürlich haben wir dann unser Hauptfeld, das Thema Food Lighting. Da haben wir auf der Messe, der Euroshop, vor einigen Wochen ja, glaube ich, einen sehr imposanten Auftritt, zumindest was uns die Rückmeldung gezeigt haben, zeigen dürfen. Da hat uns die Melanie auch sehr gut unterstützt, dass wir einen tollen Messestand gehabt haben, auch mit sehr vielen Innovationen, wo man zeigt, okay, die Effizienz ist sehr hoch, die Ausleuchtung ist sehr toll, aber auch neue Produkte mit Sensorintegration, aber natürlich auch mit dem Thema Gesundheit wieder, dass man halt Lebensmittel desinfizieren kann, also dass der Verzehr von Lebensmitteln gesünder wird und etwaige Belastungen unterdrückt werden. Also Themen, die neu sind, die es in dieser Form, glaube ich, auch noch nicht gegeben hat, haben auch einige Patente vor der Messe angemeldet. Also glaube ich, auch hier sind wir in einigen Themen sehr neu unterwegs und auch das Feedback, das wir da auf der Messe erhalten haben, war auch durchaus sehr positiv.
Mhm. Stefan, ein Thema, das immer stärker in den Fokus rückt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Welche Verantwortung tragen Technologieunternehmen aus deiner Sicht in diesem Bereich?
Ja, also das ist ein sehr interessantes Thema, das du ja auch sehr intensiv betreust mit der ganzen Geschichte, auch EcoVadis etc. Also aus meiner Sicht ist es ein sehr wesentliches Thema, das wir immer betrieben haben. Also wir haben seit jeher geschaut, dass wir Produkte lokal kaufen, nicht ausgrenzend. Natürlich, wenn wir neue Produkte mit neuer Energie brauchen, haben wir es aber anders gekauft. Aber alles, was wir auch lokal kaufen können, kaufen wir lokal, auch heute. Die ganze Zeit, seit ich Geschäftsführer bin, haben wir versucht, Produkte lokal zu sourcen, alle möglichen Teile und nicht versucht, irgendwas aus Fernost zu nehmen, nur weil es halt ein paar Cent vielleicht günstiger ist. Das sehe ich schon mal als Nachhaltigkeit. Dann haben wir Produkte ausgelegt, dass sie halt von der Qualität auch passen, dass sie halt lange halten, dass sie einsetzbar sind und dass sie auch effizient funktionieren. Das ganze Thema mit EcoVadis sehe ich als schon wichtig an, nur leider oftmals mehr Bürokratie, Papierkram als tatsächlich die wahre Leistung, die dann dahinter steht. Das wird fast viel zu wenig gewürdigt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie man es besser macht. Das muss ich auch dazu sagen. Aber nur Papiere auszufüllen, wird uns nicht die Zukunft retten. Ich glaube, die vernünftige Einstellung eines Unternehmers, wie es früher vielleicht auch, jetzt bin ich schon wie ein alter Mann, früher vielleicht auch mehr der Fall war, dass man sagt, man schaut auf das, was man hat, man setzt es vernünftig ein und legt es so aus, dass es lange zu verwenden ist und wenn es einmal nicht mehr zu verwenden ist, auch wieder zu verwerten ist. Ich glaube, das würde dem entsprechend, wo wir uns hinentwickeln sollten und nicht nur vielleicht Dinge, die man vor Demo um 3,50 Euro kauft und dafür um 4 Euro wieder verschrotten muss, sich ins Haus holt.
Jetzt noch einmal zum Allgemeinen, was bedeutet denn unternehmerische Verantwortung für dich ganz persönlich? Du hast das ja schon beschrieben jetzt in Bezug auf die Nachhaltigkeit, aber unternehmerische Verantwortung ist eine sehr große Aufgabe letztendlich, die sehr viel umfasst. Wie ist das für dich in der Bedeutung?
Ja, die Verantwortung betrifft eigentlich verschiedene Stakeholder. Vielleicht die erste große Verantwortung ist natürlich für die Mitarbeiter. Das heißt, wir haben ja, oder jede Firma, und wir, glaube ich, ganz speziell, haben ein tolles Team, das mit uns zusammenarbeitet, schon über teilweise über sehr viele Jahre. Und wir nennen sie auch Lumitech Familie. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Schlagwort, sondern wir versuchen schon, nicht nur ein Arbeits-, sondern auch ein Umfeld zu schaffen, wo man sich füreinander da ist. Das heißt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und natürlich ist uns das wichtig, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sich wohlfühlt, dass sie sich entwickeln kann, dass man vielleicht Arbeitszeiten auch anpasst, wenn es möglich ist. Wir sind aber trotzdem kein Fan von Homeoffice. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als das einstufen, was für den Mitarbeiter unbedingt positiv, aber auch nicht für die Firma. Aber abgesehen davon ist das natürlich eine der größten Verantwortungen. Da gibt es halt die Verantwortung dem Shareholder gegenüber. Ein Teil der Shareholder, in dem Fall bin ich selber, es gibt ja auch einen zweiten Shareholder. Natürlich bist du verantwortlich, dass du da entsprechend die Firma weiterentwickelst, auch nachhaltig weiterentwickelst, Dinge früh einleitest, damit du eben, was ich vorher erwähnt habe, mit dieser paranoiden Einstellung vorher, bevor was passiert, vielleicht schon wieder weiter bist, damit du nach den, wir haben ja nächstes Jahr 30 Jahre, dass wir vielleicht nach den 30 Jahren nochmal 30 Jahre und vielleicht dann nochmal 30 Jahre schaffen könnten, also nicht mit mir natürlich, sondern mit jemand anders. Und dann natürlich auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, klarerweise. Also das trifft auch, was du vorher angesprochen hast, mit dem ganzen Ausstoß. Natürlich, dass wir eine grüne Technologie haben, dass wir nicht versuchen, auch Ausstoße zu verursachen mit Abgasen, was auch immer, sondern eher einen Beitrag leisten. Und das, glaube ich, versuchen wir wirklich fast mit allen Produkten, einen Beitrag zu leisten, dass die Produkte etwas verbessern. Energie sparen, gesunder machen, wieder sein Leben retten, aber doch in diese Richtung gehen. Das ist, glaube ich, auch uns ganz wichtig, dass wir da versuchen, was Vernünftiges für die Umwelt, für die Menschen, für die Zukunft zu schaffen.
Aber das ist ein Kundennutzen im erweiterten Sinne, nicht? Also nicht genau. Nur in der direkten Anwendung. Stefan, wenn du Lumitech heute in drei Begriffen beschreiben müsstest, welche wären das?
Ich würde mal zunächst, fällt mir sofort Innovation ein. Dann fällt mir das Wort Familie ein und dann fällt mir das Wort Zukunft ein.
Welche technologischen Trends beobachtest du derzeit besonders aufmerksam? Du hast ja schon ein paar angesprochen, das Thema UV zum Beispiel, aber über das Licht vielleicht hinaus, die dann wieder in das Licht hineinspielen.
Also was momentan für uns technologisch sehr interessant ist, ist dieses Thema Wechselwirkung von Licht mit Biologie in verschiedensten Formen. Natürlich auch für den menschlichen Körper, aber auch für verschiedene Organismen. Da sehe ich, dass es sehr viel gibt, aber auch sehr vieles nicht gibt. Dass es sehr viele Publikationen, es kommen auch sehr viele Publikationen neu in diesem Gebiet heraus. Allerdings noch nicht mit dem tiefgreifenden Wissen, das vielleicht auch notwendig ist. Und ich denke, dass das auch eine Thematik ist, die für uns sehr interessant ist, weil diese Möglichkeit für die Wissenschaft entsteht erst dann, wenn ich das Licht auch spektral richtig einstellen kann. Und das sehe ich schon als eine unserer Kernkompetenzen an, dass wir tatsächlich vielleicht einer ganz wenigen sind, die Licht wirklich spektral sehr gut einstellen, darstellen und realisieren können. Und dann kannst du auch erst verschiedenste Experimente durchführen, weil du sonst so viele Einflussfaktoren hast. Und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren eine sehr spannende Materie, weil ich glaube, dass viele Themen, wo man heute auch jetzt als Mensch Medikamente zu sich nimmt, die ja auch nicht nur sozusagen zu uns genommen werden, weil wir es immer brauchen, sondern weil die Pharmaindustrie es, glaube ich, auch nicht ganz recht ist, wenn die Medikamente in großem Umfang gekauft werden, auch anders heilen könnte. Und da, glaube ich, spielt Licht, und das weiß man mittlerweile auch schon ganz gut, eine sehr wesentliche Rolle, aber da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel Potenzial drinnen.
Genau, das würde heißen, dass die Lichtwirkung weit über diese nur Sehaufgabe hinausgeht, eben diese Auswirkungen, Einwirkungen aus biologischer Sicht zum Beispiel. Zum Abschluss noch unsere kurze Entscheidungsrunde. Bitte um spontane Antworten. Technik oder Unternehmertum?
Technik.
Bauchentscheidung oder Zahlenanalyse?
Zahlen.
Vision oder Umsetzung?
Umsetzung.
Schnelle Entscheidung oder langer Diskurs?
Ich glaube, schnelle Entscheidung ist eindeutig.
Stefan, vielen Dank für die spannenden, sehr erhellenden Einblicke in deine persönliche Reise und in die Entstehung von Lumitech. Damit sind wir am Ende dieser Folge der Lumilounge angekommen. In den nächsten Episoden erwarten Sie weitere Gäste, neue Perspektiven und spannende Themen rund um Licht, Innovation und Nachhaltigkeit. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Lumilounge – Licht neu gedacht, den Podcast der Lumitech Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.lumitech.com.